Aber sind denn Christen überhaupt Sieger? Ich vermute, der eine oder andere von Ihnen hat es auch schon erlebt, dass Christen oder sogar Sie selber schon als Langweiler bezeichnet worden sind. Einfach, weil der Glaube wichtiger war, weil der Glaube nach dem gelebt worden ist. Vielleicht, weil Sie auf etwas verzichtet haben, was die anderen machen wollten. Und dann haben Ihre Kumpels oder Freunde oder Bekannte gesagt, was? Du bist Christ? Und als Christ willst du das jetzt noch nicht tun? Also, das verstehen wir nicht. Das finden wir nicht toll. Komm, mach doch einfach mit. Und falls Sie es dann trotzdem nicht gemacht haben, dann können Antworten kommen, so in der Art, ja, also das finden wir jetzt gar nicht toll. Das ist jetzt gar nicht super. Du bist so eine richtige Spaßbremse. Also, wenn alle Christen so sind, dann sind doch das Langweiler. Die gönnen sich ja gar nichts. Also Christen, die stehen ja sowieso auf der Verliererseite. Ein wenig könnten die ja schon recht haben. Wir müssen nicht immer nur ernst sein. Aber in so einem Fall, wenn so etwas erwidert wird, würde man am liebsten dann kontern und erwidern und sagen, nein, dem ist nicht so. Christen sind auf der Gewinnerseite. Wir haben Gott auf unserer Seite und da können ganz, ganz wunderbare Sachen geschehen, ganz krasse Erlebnisse können da sehen. Da können Wunder geschehen. Es gibt ja Fälle, wo Ärzte gesagt haben, also der Patient, der hat jetzt höchstens noch ein paar Tage zu leben. Und dann wurde für diese Person gebetet zu Gott. Und die wurde dann geheilt. Die lebt heute sogar noch immer im hohen Alter. Oder da sind andere Christen ganz bewusst angegriffen worden. Da hat jemand diese Christen angegriffen und ganz gezielt in den Kopf geschossen. Und die haben das überlebt. Und die haben nichts weiter als halt diese Verletzung, aber sonst keinerlei Nachwirkungen. Und die haben dann sogar noch ihrem Angreifer vergeben. Und so gibt es ganz viele Geschichten. Da werden ganze Bücher darüber geschrieben. Wenn Sie sich so für so ein Buch interessieren, ich denke, da kann man gern zu Novotes gehen, die können einen beraten in den vielen Büchern. Und in einem Buch, da hat mich eine ganz besondere Geschichte ergriffen. Da sind zwei Mädchen nach einem Jugendanlass zu ihrem Jugendpastor gegangen und haben ihn um ein Gespräch ersucht. Und die beiden, die waren nicht immer richtig voll dabei. Man hat ihnen auch angemerkt, also die sind auf dem Glauben, die haben Jesus Christus lieb. Im Gespräch haben sie dann dem Pastor erzählt, dass sie finden, also sie wissen einfach nicht recht, sie glauben, sie seien keine richtigen Christen. Denn sie hätten einfach noch keine so krassen Erfahrungen mit Gott erlebt, so wie es der Pastor ja immer in den ganzen Stunden erzählt hatte. Da können sie doch gar keine guten Christen sein. Ja, und dann musste der Pastor sich mit der Frage mit den beiden Mädchen auseinandersetzen, was denn überhaupt ein Christ ausmacht. Und dazu hat auch Johannes in seinem ersten Brief etwas geschrieben, im 5. Kapitel in den Versen 1 bis 5. Ich lese den Text mal vor. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Johannes hat in dem Text da einen Kettenzusammenhang aufgezeigt, was eigentlich so einen Christen alles ausmacht. Als erstes zeigt er auf, dass wer glaubt, der liebt. Die Betonung liegt dabei zuerst mal einmal auf dem Glauben. Es ist wichtig und wirklich von ganz großer Bedeutung, dass man glaubt. Denn nur eigentlich auch wirklich, wenn man glaubt, sollte man sich auch Christ nennen. Und das nicht nur wegen irgendwie einem Aufnahmeantrag oder irgendeinem Papier oder weil man weiß auch nicht was. Denn das alles interessiert eigentlich Jesus Christus gar nicht. Sondern ihn interessiert, ob man wirklich von Herzen her kommend glaubt. Aber nicht nur einfach an irgendetwas glaubt, denn das, was zählt, das, was wichtig ist, ist der Glaube an Jesus Christus. Beziehungsweise, wie es im Text steht, an Jesus, den Christus. Das ist das Elementare am christlichen Glauben, dass wir überzeugt sind, dass Jesus Christus wirklich existiert hat, dass er gelebt hat, dass er für uns gestorben ist und dass er danach auch wieder auferweckt wurde, zur Vergebung für unsere Sünden. Dass er halt eben wirklich unser Erlöser, unser Messias, unser Erretter, unser Christus ist. Wenn wir den Glauben an Jesus Christus aufgeben würden, dann wäre nicht der christliche Glaube überflüssig. Dann können wir das irgendwo in Papierfach weglegen oder sonst wohin und aufhören. Denn der Glaube an den Sohn Gottes, an Jesus Christus, das ist das, was uns ausmacht, was uns unterscheidet zu anderen Religionen, zu anderen Menschen. Und daran hängt auch, wie es in der Bibel steht, die Vergebung und der Zugang zu Gott. Ohne Jesus Christus wären wir immer noch von Gott getrennt. Dann würde zwischen uns immer noch eine riesige Mauer stehen, zwischen uns und Gott, die wir nicht überwinden könnten. Wenn man aber an Christus glaubt, dann ist man, wie es im Text heißt, wiedergeboren. Ja, was heißt jetzt das nun? Wer ist denn wiedergeboren? Ist die Wiedergeburt nicht etwas aus dem Buddhismus? Die Buddhisten, die glauben wirklich an eine endlose Wiedergeburt immer wieder in diese Welt hinein. Die glauben eben wirklich, dass wenn man stirbt, dann wird man wiedergeboren. Entsprechend der Taten kann es sein, entweder etwas Besseres oder etwas Schlechteres. Wir Christen glauben aber an eine einmalige Veränderung. An eine Veränderung, die so tief ist, dass man sie eigentlich am besten mit einem Neugeboren, einer Wiedergeburt, einem neuen Leben bezeichnen kann. Denn es ist eine Wiedergeburt nicht in diese Welt hinein, sondern in die Welt Gottes, in die zukünftige Welt hinein. Gott gibt uns da schon Anteil an seinem Reich, an dem ewigen Reich. Er gibt uns Anteil an dem neuen, ewigen Leben. Und in dem Sinn ist es auch wirklich eine Wiedergeburt. Er gibt uns ein neues Leben, also sind wir von Neuem geboren. Und diese Wiedergeburt, die ist ermöglicht worden und hängt an Jesus Christus. Denn Christus ist nicht nur von Gott gezeugt worden, sondern er ist auch der Erste, der von Gott wieder auferweckt wurde, der wieder von den Toten zurückgekommen ist. Gott hat ihn da wieder ins Leben gerufen. Man könnte sagen, ein neues Leben gegeben. Denn Jesus Christus ist der Sohn Gottes und er ist Gott. Er ist beides. Er ist einfach alles. Und an ihm hängt alles. Wir zeigen auch mit unserer Taufe und mit dem Bekenntnis an unserer Taufe, dass wir an Gott glauben, dass wir Anteil haben am Tod, am Sterben von Jesus Christus, aber auch an der Wiedergeburt, dass wir Anteil haben an dem neuen Leben. Wir haben Anteil am Tod von Christus. Und so wird dann klar, die Sünde, der Tod, Teufel, die haben keine Macht mehr über uns. Und wir haben eben, wie schon gesagt, Anteil an der Auferstehung. Denn er, Jesus Christus, er ist es, der wirklich uns das neue Leben schenkt. Und wir sind dann sein. Wir gehören ihm. Wir gehören zu ihm und wir sind für ihn da. Für dieses Geschenk müssen wir ja nicht nur an Jesus Christus glauben. Er macht uns dieses Geschenk, dass wir an ihn glauben dürfen, dass er uns das ewige Leben gibt. Er möchte es uns geben. Und das Einzige, was wir wirklich tun müssen, ist an ihn glauben. Der Glaube an Jesus Christus zeigt sich dann in Auswirkungen durch uns. Denn wenn wir Jesus Christus in unserem Leben empfangen haben, wenn wir das neue Leben bekommen haben von Jesus Christus, das verändert uns. Es verändert uns, dass wir in einer neuen Art lieben können. Und in der Art, in der Liebe, da wird dann der Sieg von Gott sichtbar. In der Liebe wird gezeigt, dass unsere alte Art, so wie wir vorher waren, dass die tot ist. Die alte Art von dem nur immer Ich-Denken. Ich will das haben, ich möchte das, ich brauche das. Was die anderen denken, das interessiert mich ja nicht. Das ist weg. Das ist, man könnte sagen, Tod. Alles, was von dem alten, bösen Herz kommt, alles, was von der Sünde herkommt, das hat nun keine Macht mehr über uns. Wir können nun anders handeln. Wir haben jetzt eine Option, anders zu handeln. Wir können lieben. Und es ist ja auch so, dass auch der Glaube ohne Liebe kalt ist, herzlos ist. Denn der Glaube ohne Liebe, der wird dann zu Forderungen. Dann heißt es, also schau mal, das oder jenes, das musst du unbedingt einhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dies oder jenes, das darfst du unter keinen Umständen tun. Wenn nicht, dann ist das schwerste Sünde. Mit der Liebe hingegen versucht man den anderen zu ermutigen, etwas Nicht-Gutes sein zu lassen, es eben nicht zu tun. Indem man mit der anderen Person redet und ihr versucht, die eigene Sichtweise aufzuzeigen. Und auch aufzuzeigen, also schau mal, dies oder jenes, was du machen möchtest, das ist eigentlich nicht gut. Zum Beispiel zu lügen. Denn an Lügen, da können Beziehungen zerbrechen, weil dann die Vertrauensbasis erschüttert wird. Wenn nun jemand schon gelogen hat, wenn klar ist, eine Lüge ist da, dann kann man dem anderen dazu helfen und ermutigen, zu der Wahrheit zu stehen, zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber die Sache ist so. Und alles zu klären. Besonders unter uns Christen sollte es so sein, dass wir uns gegenseitig helfen, für uns da sind und auch ehrlich sind. Denn wenn wir Gott lieben, sollte diese Liebe auch gegenüber anderen so sein. Anderen Menschen sollte es auch gelten, die, welche Gott auch liebt. Wann ich man sagen könnte, Gott hat über diesen Menschen, den anderen, auch seine Liebe ausgegossen. Und so sollten wir diese auch lieben. Denn Gott liebt uns. Er gibt uns ein neues Leben. Ein Leben in Liebe und voller Liebe. Da er auch voller Liebe ist. Und das neue Leben und diese Liebe, die gilt nicht nur mir. Die ist nicht nur für jemand gepachtet und alle anderen gehen leer aus. Sondern Gott gibt es jedem, der Christus lieb hat. Also alle die Personen, die Christus nachfolgen. Und demher kann man dann auch sagen, all diese Personen, die sind auch von Gott neu geboren worden. Wie auch ich, wie auch sie, wie auch wir. Und so gilt diese Liebe von Gott allen anderen Christen, allen Geschwistern im Glauben. Denn wir sind Geschwister im Glauben, weil wir alle einen Vater haben, den Vater im Himmel. Und so sollen wir uns dann auch lieben als eine Familie. Eine Familie auf der Basis oder dem Hintergrund von Gott. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann lieben wir einander. Nun können wir natürlich auch den Umkehrschluss machen, wie es auch in der Bibel geschieht. Wenn wir lieben, sind wir Gottes Kinder. Egal wie schwierig oder mühsam vielleicht unser Mitchrist ist, wir sollen ihn lieben. Das stelle ich mir immer so etwa vor, wie es auch bei Teenagern oder Jugendlichen ist. Wenn die so in einem schwierigen Alter sind, da sagen alle Eltern, also diese Teenager, oh, sind die mühsam. Und die Teenager sagen dann, also diese Eltern, boah, sind die mühsam. Trotzdem ist es immer noch eine Familie. Und wenn eigentlich alles richtig läuft und alles gut läuft, steht man zueinander und hat einen lieb. Und so lässt sich an der Liebe zu den Mitchristen erkennen, ob wir Gott und seine Gebote lieben. Wenn wir sie lieben, dann lieben wir auch Gott und das, was er uns gebietet. Denn diese Liebe, die ist ein Kennzeichen für uns Christen. Und so können wir, wie im Text sagen, wer liebt, der gehorcht. Der gehorcht den Geboten von Gott und hält sie. Ja, halt mal. Vorhin habe ich gerade gesagt, dass der Glaube ohne Liebe zu Forderungen wird, die man einhalten muss. Und nun sollen wir den Geboten von Gott gehorchen? Ist das jetzt noch nicht gemogelt? Dazu müssen wir wissen, zuerst einmal, das Wort, das hier an der Stelle steht, im Urtext, für das Halten, dass das wieder so ein spezielles Wort ist, das ein großes Bedeutungsspektrum hat. Das Wort Tereo, was wir eben dann im Text mit Halten übersetzen, also einhalten, kann aber auch mit erfüllen, achten auf, beobachten, aufbewahren, bewahren und schützen übersetzt werden. Beziehungsweise hat dieses riesige Bedeutungsspektrum. Man merkt, es geht da nicht um ein Drücken, ein Unterdrücken oder so etwas, dass man schaut, so und das muss jetzt gehalten werden, sondern es ist eher vom Wort her fast etwas Positives, etwas, was uns gut tun soll. Es ist also eine Maßnahme von Gott in seiner Liebe, die uns dienen soll. Es soll uns helfen. Denn das etwas, was wir wirklich wissen dürfen, ist, dass alle Gebote von Gott gut sind. Ich mache da ein Beispiel. Wir haben das Gebot des Ruhetags oder des Sonntags. Den könnten wir jetzt einfach stur einhalten und sagen, Gott hat ihn uns geboten, also siehst du, Punkt, fertig, aus, keine Diskussion. Aber Gott hat uns das Gebot gegeben, da wir einen Ruhetag brauchen, weil er uns so geschaffen hat. Er weiß, was für uns gut ist. Und daran sollen wir uns, wenn möglich, auch halten. Aber nicht stur, sondern sinnvoll. Denn auch Christus hat nicht stur auf die Einhaltung des Arbeitsverbots am Sonntag gepocht, so wie es die Pharisäer gemacht haben, die geschaut haben, wer arbeitet und eins aufs Dach. Sondern er hat aufgezeigt und auch gesagt, dass der Sonntag den Menschen dienen soll und nicht die Menschen dem Sonntag. Und so ist es auch mit allen Geboten von Gott. Und so erklärt auch zum Beispiel Luther das fünfte Gebot, das Gebot, du sollst nicht töten, folgendermaßen. Keiner gibt sich selbst das Leben, sondern alle bekommen es von Gott. Also dürften wir es auch nicht nehmen. Also töten, weil wir sonst Gott rauben, was ihm gehört. Soweit wäre nicht das fünfte Gebot schon mal sehr gut erklärt. Aber es wäre immer noch ein trennendes Verbot, das uns fernhält von allen anderen Menschen, wo man wirklich schauen müsste, also gut, da ist eine Barriere zwischen uns und den anderen Menschen. Aber Luther hört da nicht auf, sondern er erklärt noch weiter. Vielmehr sollen wir einander helfen und fördern, wo wir nur können. Und so zeigt er auf, Luther, dass das Gebot von Gott ein geöffneter Weg sein soll zu den anderen Menschen. Dass da eigentlich sein Gebot uns zu den anderen Menschen hinführen soll. Uns eine Beziehung ermöglichen soll. Die Gebote von Gott sind also nicht negativ oder verbietend gedacht, sondern positiv und schützend. Und eigentlich auch, es soll eine Förderung für uns sein. Und so können wir dann auch wirklich sagen, die Gebote von Gott, die tun uns gut. Wir müssen nur unseren Blickwinkel ändern und vom Negativen die positiven Seiten sehen. Und dann kommt auch das Einhalten der Gebote, wie es im Bibeltext heißt, zu einem Einhalten wollen. Dann wird es zu einem Herzensanliegen von uns. Aber was gebietet uns nun eigentlich Gott? Eigentlich nur, dass wir ihn, Gott, und auch uns untereinander lieben, wie wir auch ihn lieben. Das Doppelgebot der Liebe, wie es an einer anderen Stelle in der Bibel aufgeführt wird. Und wie es ja auch Jesus dem Schriftgelehrten gesagt hat und aufgezeigt hat. Und dann merken wir auch, das Doppelgebot der Liebe, wenn Jesus Christus dem Schriftgelehrten aufzeigt und sagt, als dieser ihn fragt, welches ist das wichtigste Gebot, dann kommt das vom Alten Testament her. Dann existiert dieses Doppelgebot schon von Anfang an. Und Christus erneuert es nur oder erfüllt es. Und dann macht er es noch ein wenig klarer, beziehungsweise spezifiziert es noch ein bisschen für uns. So sagt Christus im Johannesevangelium 13,34 und 35: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie auch ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist also sein Gebot, dass wir uns untereinander lieben sollen, dass wir die Liebe einhalten sollen. Und so ist eigentlich sein Gebot mit der Liebe untrennbar verknüpft. Das kann man nicht irgendwie auseinander trennen. Was also Gott da möchte, ist, dass seine Liebe in uns hineindringen kann, uns verändert, uns erfüllt, aber dann auch wieder nach außen dringt. Und so wird dann auch das Gehorchen zu einem Herzensanliegen. Denn Christus selber ist unser Vorbild für das Einanderlieben. Und so wird dann auch das Gehorchen zum Sieg. Denn Gott, er selber, hat durch Jesus Christus die trennende Mauer, die zwischen uns und ihm existiert hat, niedergerissen. Christus hat über den Tod triumphiert. Er hat das Böse besiegt und der Sünde die Macht genommen. Er ist der Sieger. Daran kann nichts mehr ändern. Und so haben wir auch durch Christus und den Glauben an ihn die Kraft, die Welt zu überwinden. Natürlich geht das nicht ohne Kämpfe aus. Es wird nicht einfach sein, einfach so locker aus dem Ärmel hinausgeschüttelt, dass man sagen kann, so, alles ist gut. Sondern wir müssen uns einsetzen, wir müssen kämpfen, aber es ist uns möglich. Wir können widerstehen, wir können siegen, Es ist uns möglich, auch einmal Nein zu sagen. Auch wenn wir sagen würden, was jetzt die anderen denken, ja, es lässt uns nicht kalt, aber wir können auch mal sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, das ist nicht gut. Es ist uns möglich, den Glauben zu leben. Denn unser Verglaube, der verhilft uns schlussendlich zum Sieg. Der Glaube an Jesus Christus, welcher die Welt überwunden hat. Natürlich dürfen wir jetzt da aber auch nicht im Umkehrschluss zum Opfer fallen und denken, also wenn du jetzt nicht widerstehen kannst, wenn du nicht siegst, dann hast du nicht genügend Glauben. Das ist falsch. Denn der Gegner, der hat noch nicht aufgegeben. Er führt mit uns ein Gefecht, wenn es auch ein Rückzugsgefecht ist. Aber er greift uns an und seine Angriffe, die sind ganz hinterlistig. Aber wir dürfen uns getrost wissen, auch wenn wir mal ein solches Gefecht verlieren sollten, gehören wir immer noch zu Jesus Christus. Und er hat schon den Sieg errungen. Also stehen wir durch Christus auf der Siegerseite. So sind wir eben nicht auf der Verliererseite, auch wenn wir vielleicht einmal den Eindruck haben. Mögen Sie sich noch an die Geschichte erinnern mit den beiden Mädchen vom Anfang der Predigt? Nun, die beiden standen oder stehen auch auf der Gewinnerseite. Und um das deutlich zu machen, hat der Pastor beschlossen, genau ihre Geschichte in ein Buch hineinzuschreiben mit den vielen anderen Wundern, um darauf zu zeigen, alle zusammen, wir sind Sieger. Um so zu zeigen, allein der Glaube an Jesus Christus zählt. Denn er ist unsere Stärke. Er ist unsere Kraft. Und durch ihn sind wir gerettet. Alle, die das glauben, das sind Sieger. Jeder von uns, auch Sie. Glauben Sie das?